Das Gespräch auf ERF Plus.
Tun einfach gut.
Herzlich willkommen zu Das Gespräch, begrüßt Sie Ingrid Heinzelmeier. Binde deinen Karren an einen Stern, das ist ein Spruch von Leonardo da Vinci und das ist auch die Überschrift unserem Gespräch heute. Übertragen bedeutet es, die Alltagssorgen, auch die der Kirche, aus einem weiten Horizont von oben her angehen. Das möchte mein Gast heute. Werner Philipp heißt er und er ist nicht nur seit Frühjahr 2025 der Bischof der evangelisch-methodistischen Kirche in Deutschland. Er ist auch ausgebildeter Dachdecker und faszinierter Hobbyastronom, also sozusagen ein Weitgucker von Beruf. Herr Bischof Philipp, schön, dass Sie da sind und ganz herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, heute im ERF zu Gast zu sein.
Aufgewachsen sind Sie im Osten Deutschlands und zwar im Erzgebirge in Sachsen, zu einer Zeit, wo der christliche Glaube in der Gesellschaft noch ziemlich ausgegrenzt war. Wie war das dann in Ihrem Elternhaus?
Ich bin tatsächlich in einem nichtchristlichen Elternhaus zunächst aufgewachsen und war mit dem Glauben überhaupt nicht in Berührung. Ich habe nicht beten gelernt, bei uns gab es keine Bibel oder dergleichen. Und ja, erst als ich aus einer geschiedenen Familie in einen anderen Ort umzog mit meiner Mutter, hatten wir Kontakt zur methodistischen Gemeinde dort in diesem Dorf. Und ein Freund lud mich ein, sodass ich in eine erste Berührung mit dem christlichen Glauben kam.
Wie alt waren Sie damals?
Da war ich so 12, 13, 14 Jahre alt.
Ja. Also ein Teenager, wie ja, man heute genau sagt. War das für Sie leicht, sich da auf den Gedanken einzulassen, es gibt einen Gott und dem kann ich auch begegnen, mit dem kann ich leben?
Tatsächlich war das erst die zweite Frage. Ich habe erstmal als Jugendlicher nur Kontakt gesucht zu anderen Jugendlichen. Und die Gemeinde dort in diesem Ort war sehr aufgeschlossen und lebendig und hatte einen schönen Jugendkreis gehabt. Und dort wurde ganz viel miteinander geteilt an Zeit, an Mahlzeiten, an Ausflügen und natürlich auch an geistlichem Leben in der Gemeinde. Und da bin ich dann natürlich auch suchend und fragend geworden, was ja das Zentrum des christlichen Glaubens überhaupt sei.
Sie können sich wahrscheinlich noch gut erinnern, dass es einmal einen Zeitpunkt gab, der so etwas wie ein persönlicher Wendepunkt geworden ist.
In der Tat, es gab Jugendevangelisationen in der benachbarten Stadt mit Theo Lehmann.
Und der ist im ERF kein Unbekannter.
Ja, und da habe ich in der Tat an einem Abend eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen, die mich Zeit meines Lebens geprägt und auch bestimmt hat. Ja.
Später dann sind Sie durchs Leben gegangen ohne Abitur. Hing das auch mit Ihrer Entscheidung für Jesus Christus zusammen?
Ja, das war so. Damals gab es diese Aktion Schwerter zu Pflugscharen mit diesem Aufnäher. Und ich bekam darauf hin, weil ich diesen Aufnäher offen getragen habe und auch nicht entfernen wollte, Probleme in der Schule. Und obwohl ich Klassenbester war, hat man mir in der Tat dann gesagt, man würde mir nicht gestatten, auf das Gymnasium, damals hieß es erweiterte Oberschule, zu gehen, um das Abitur zu machen. Aber ich war so, im Glauben verankert und es hat mir so viel Freude gemacht, diesem Glauben auch zu folgen, dass meine berufliche Karriere erstmal zweitrangig war.
Wie ging das denn dann weiter nach dieser polytechnischen Oberschule? Haben Sie dann wahrscheinlich einen Beruf gelernt?
Genau. Die Kirche sagte, wer Theologie studieren will und hat kein Abitur, der oder die möge einen Beruf ergreifen. Und das war in unserem Ort dann in einer Dachdeckerfirma, wo ich sozusagen als einziger Angestellter und Lehrling diesen Beruf dann ergriffen habe.
War das damals schon klar, dass der Dachdecker eine Übergangssituation sein würde, weil Sie gerne einen geistlichen Beruf ergreifen wollen?
Richtig. Für mich fiel eigentlich das zum Glauben kommen mit der Berufung zum Pastor zusammen.
Obwohl Sie erst ein Teenager waren.
Richtig, ja. Ich könnte mir eigentlich aus der Begeisterung heraus, Jesus Christus kennengelernt zu haben und ihm zu folgen, so gut wie nichts anderes vorstellen, als tatsächlich Pastor zu werden und das Evangelium zu verkündigen.
Obwohl das damals zu DDR-Zeiten ja nicht gerade eine verlockende Karriere war.
Genau, aber da war das Anziehende und Begeisternde des Glaubens doch stärker als einer anderen Karriere zu folgen.
Sie haben das dann auch gemacht? Es war immer noch DDR, als Sie begonnen haben, Theologie zu studieren?
Ja. Die Kirche war damals auch so der einzige Freiraum oder einer der wenigen Freiräume.
Also in Ihrem Fall jetzt die evangelisch-methodistische Kirche.
Richtig. Wo man sich durchaus auch mal ungeschützt unterhalten konnte über Themen, die auch gesellschaftskritisch waren. Die Kirche hat über das Studium auch Bildung ermöglicht in Bereichen, die sonst auch niemandem zugänglich waren. Ich habe damals Kirche eben auch als Freiraum erlebt, wo man mal aufatmen konnte und nicht der Indoktrination ständig ausgesetzt war.
Wo haben Sie Ihr Studium begonnen?
Die evangelisch-methodistische Kirche in der DDR hatte damals ein theologisches Seminar in Bad Klosterlausnitz, nahe des Hermsdorfer Kreuzes. Wer auf der Autobahn unterwegs ist, kennt dieses Kreuz. Und dort habe ich die ersten 3 Jahre meines Studiums absolviert.
Ich vermute, das war ein überschaubarer Rahmen, Großfamilie.
Richtig. Ich meinte, wir waren insgesamt so um die 10 Studenten. Und mein Studienjahr begann mit 2 und ich war dann der einzige Student in meinem Studienjahr. Und gerade deshalb war das Studium dort sehr intensiv. Also wir hatten sehr patente und kompetente Dozenten, die uns da wirklich auch in enger Zuwendung schulen konnten und unterrichten konnten. Und das war ein sehr, sehr konzentriertes Theologiestudium dort.
Woher kamen die Dozenten?
Das waren auch in der Regel Pastoren, die sich über Jahre diese Kompetenzen in ihrem jeweiligen Fach angeeignet hatten und ja, das unterrichtet haben.
Das war dann so Blockunterricht?
Genau, es war ein rotierendes System von Seminaren und Vorlesungen, was immer wieder neu einsetzte und wo man damit reinkam und dann innerhalb von 5 Jahren das ganze Studium absolvieren konnte.
In Ihre Studienzeit fiel dann die politische Wende. War das etwas, auf das Sie hingelebt haben, das Sie sich vorstellen konnten oder eine völlige Überraschung?
Das war etwas, was ich tatsächlich erhofft und ersehnt hatte. Denn ich muss bekennen, hätte ich nicht zum Glauben gefunden und Theologie studiert in der DDR, war eigentlich mein Bestreben, dieses Land zu verlassen. Also ich habe es wirklich ja, in der Weise kaum ausgehalten, dass mir das alles sehr eng war, sehr einseitig war. Und nur meine Berufung hat mich eigentlich dann auch in diesem Teil Deutschlands weiter leben lassen und eine Perspektive sehen lassen. Ja, und dann kam die Wende, dann doch überraschend, muss man sagen. Also wir haben ja noch Tage vorher gesagt bekommen, die Mauer steht noch viele, viele Jahre. Und siehe da, es kam wirklich zu diesem geschichtsträchtigen Moment, dass die Mauer fiel und das auch noch gewaltlos, nur durch Demonstrationen, an denen wir auch als Studenten teilgenommen haben. Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wie das an dem 2. Montag in Leipzig war. Als da 100.000 Menschen mit Kerzen am Ring unterwegs waren. Und man sagen kann, dass nur durch Kerzen und Gebet dann dieses System gestürzt wurde.
Gegenüber den Demonstranten standen ja die Polizisten.
Ja.
Und das hätte auch anders kommen können.
Richtig, es hätte auch anders kommen können. Aber es war so ein Mut unter den Menschen und so ein Geist der Sehnsucht nach Freiheit und ja, nach einer neuen Gesellschaft, dass das überwogen hat, all die Angst, die man da hätte haben können. Und uns wurde auch im Nachhinein gesagt, das hätte tatsächlich anders ausfallen können. Man hatte zum Beispiel Deportationspläne gehabt für das Seminar, wo schon klar war, wo wir hätten als Studenten und Dozenten vielleicht hätten verbracht werden sollen. Und das ist Gott sei Dank nicht eingetroffen.
Haben Sie eigentlich nicht unbedingt gerechnet, dass das so bald kommt, sich auf der anderen Seite danach gesehen? Haben Sie auch sich zusammengetan und gebetet für Veränderungen?
Ja, ich erinnere mich an die Zeit im Seminar, dass wir tatsächlich sowohl geistlich als auch gesellschaftlich vor Ort sehr engagiert waren. die Dozenten im Seminar, aber auch wir Studenten haben dann diese Versammlungen auch vor Ort organisiert und diese Demonstrationen organisiert, sodass hier an diesem Punkt tatsächlich deutlich wurde, dass geistliches Leben, Theologie, aber auch ja, dieser Aufbruch in der Gesellschaft eine Einheit bildeten.
Die Wende kam dann noch während Ihres Studiums. Das heißt, Sie wurden dann 1989/90 quasi in eine andere Welt katapultiert. Wie hat sich das für Sie ausgewirkt?
Ja, das Seminar wurde dann semesterweise aufgelöst und ich durfte einer der ersten sein, die nach Reutlingen, südlich von Stuttgart kamen, wo unser Seminar im westlichen Teil unseres Landes gewesen ist.
Oder dann der Vereinigten Kirche.
Ja, der Vereinigten Kirche. Und dann habe ich dort studiert und es war tatsächlich eine andere Art des Studierens, in diesem anderen Kontext. Da ging mir auf, dass wirklich ein Theologiestudium davon abhängig ist, in welchem gesellschaftlichen Kontext das Ganze stattfindet. Mhm. Ich habe es bei uns konzentrierter empfunden, auch mehr bekenntnishafter, weil man eben ständig auch angefochten war, Stellung zu beziehen. Und im westlichen Teil war eine größere Breite an theologischen Inhalten, aber auch, ja, wie Glaube gelebt wurde, sichtbar und spürbar. Mhm. Also die Weite habe ich dann auch wiederum genossen, muss ich sagen. Als der Druck von außen dann weg war, sich auch mit anderen Dingen zu beschäftigen und das auch ja, in einer guten Weise und freien Weise tun zu dürfen, hatte auch was. Aber es war eine andere Form des Studierens als in der ehemaligen DDR.
Ja. Was meinen Sie jetzt mit Weite? Ein größerer theologischer Horizont?
Ein größerer theologischer Horizont. Wir waren da sehr stark.
Also weltweite theologische Meinungen.
Richtig.
Rezipieren.
Ja. Und auch, wo dieser Glaube andocken konnte in der Gesellschaft. Das war ja dann bei uns doch sehr auch binnenorientiert. Und dort gab es natürlich viele Bezüge auch innerhalb der Gesellschaft, wo man diesen Glauben ganz offen und frei ja, bezeugen und leben konnte.
Trotzdem sind Sie wieder zurück, um dann in den östlichen Bundesländern, in Sachsen, in Ihrem Heimatbundesland, als Pastor zu beginnen.
Ja.
Hat es auch andere Gedanken gegeben?
Durchaus, ja. Ich hatte auch verschiedene Angebote, nicht zurückkehren zu müssen. Und tatsächlich war das auch nochmal eine innere Entscheidung, wenn nicht sogar eine Berufung, wieder zurückzukehren. Weil auch die Umstände, die mich wiederum im Osten erwarteten, nicht jetzt die idealsten waren.
Also herausfordernd.
Richtig. Der erste Ort oder meine erste Dienstweisung führte uns nach Großenhain, einer Kleinstadt nördlich von Dresden, wo es galt, eine kleine, alt gewordene Gemeinde neu aufzubauen. Und das war am Anfang eine sehr schwierige Aufgabe, mit viel Geduld und viel Herzblut getan. Wir fingen dann wieder an mit Kinderarbeit, Jugendarbeit und haben Menschen eingeladen. Es ist aber ein Landstrich, der eben auch sehr stark säkularisiert ist. Und ja, trotzdem hat uns dann im Rückblick diese Arbeit sehr viel Freude gemacht und wir durften erleben, wie Gott auch ja, unter diesen Menschen, die ihn noch nicht kennen und die Entfremde von ihm leben, gewirkt hat. Also wir haben da sehr abenteuerliche Sachen erlebt.
Eine Story?
Eine Story. Also die Arbeit dort war sehr stark auch von der Suchtkrankenarbeit geprägt. Und
Süchte waren ja in der DDR eigentlich wie in allen Regimen ein sehr großes Thema.
Genau, also vor allem der Alkohol, aber durchaus auch anderes. Und wir hatten stets auch Menschen bei uns in der Kirche zu Gast, die also es nicht den kirchlichen Kontext überhaupt kannten oder nicht wussten, wie man sich in einer Kirche verhält. Und dann gab es schon auch ja, Ausschreitungen und dergleichen mehr, wo man suchen musste oder sehen musste, wie man die Menschen da auch so ins Gespräch bringt, dass sie sich nicht irgendwas antun. Ja.
Gemeinde aufbauen, das haben Sie da zum ersten Mal ja das, aktiv getan. Mhm. Das ist so etwas wie ein roter Faden in Ihrem Leben gewesen bis heute. Wenn Sie auf die verschiedenen Stationen so zurückschauen, ja, was motiviert, was braucht es, damit so ein Gemeindeaufbau auch gelingt?
Also es hat mich tatsächlich von Anfang an begleitet, weil ich natürlich aus meiner eigenen Geschichte her wusste, dass man nicht einfach nur in einen Glauben hineingeboren wird, sondern zu diesem Glauben auch ein Ja finden muss.
Eingeladen werden muss.
Richtig.
Vorgelebt bekommen muss.
Ja, ja. Und von daher war es immer ein erster Impuls in mir auch zu sagen, wie kann ich das, was ich an mir erlebt habe, anderen Menschen weitergeben und angedeihen lassen. Ja. Und von daher beschäftige ich mich tatsächlich zeitlebens bisher die Frage, wie ist das Evangelium von der Liebe Gottes, von der Gnade Gottes Menschen vermittelbar, die noch nicht einmal eine Vorstellung von Gott haben. Und diese Situation war und ist ja die im Osten, dass nur ein sehr geringer Teil einer Kirche angehört oder auch dort aktiv ist und den Glauben lebt.
Aber was macht man denn ganz konkret, wenn sich zum Beispiel der eine in einen Gottesdienst oder in eine Kirchenkaffee verirrt, der also zum Beispiel erkennbar nicht nüchtern ist? Wie gehen Sie da auf ihn zu?
Also tatsächlich ist es der erste Schritt, auf diesen Menschen zuzugehen und ihn erst einmal bedingungslos anzunehmen, wie dieser Mensch ist und ihn wirklich so zu lieben, wie er einem entgegenkommt und sich darstellt. Also die Liebe ist ein ganz großes Moment, die aus sich heraus spricht. Wenn ich von Evangelisation rede, dann sind es tatsächlich weniger die Worte, die uns meistens heute auch fehlen, sondern vielmehr der gelebte Glaube, der den anderen Menschen berührt. Und manchmal im wahrsten Sinne des Wortes. Wir erzählen heute viel davon, wie wir zu den Menschen gehen sollten und sie einladen sollten und so weiter. Aber die tatsächlichen Kontakte, die da stattfinden, sind doch mitunter sehr sporadisch. Ja.
Also auf jeden Fall nicht nur drüber sprechen, Tagungen abhalten, wie wir das tun sollten, sondern ausprobieren, üben, lernen.
Ja. Und das haben wir damals auch getan in Großenhain. Wir haben zum Beispiel aufsuchende Arbeit getan, die Menschen tatsächlich auch in ihrem Lebensumfeld besucht. Und das war manchmal wirklich so erschütternd, wie manche Menschen da lebten.
Hausten,
ja. Oder es gab eine Wagenburg. Da lebten also Menschen in Zelten an einem Ort unter Bedingungen, die kann man gar nicht schildern hier. Und das sich da auch zu überwinden und diese Menschen zu begrüßen, zu umarmen, ihnen nahe zu sein, Leben zu teilen. Wir waren damit unter stundenlang vor Ort. Das waren so Momente, so Jesus-Momente. So habe ich mir den Jesus vorgestellt, der dorthin geht, wo diese Menschen zu Hause sind und an ihrem Leben mitunter verzweifeln.
Ja. Jesus hat sich ja auch um die Elenden gekümmert und hatte immer ein offenes Ohr für diejenigen, die nach ihm gerufen haben.
Richtig, ja.
Unabhängig jetzt von ihrer sozialen Position.
Genau.
Sie begleiten seit vielen Jahren auch eine Suchtkrankenhilfe. Comeback heißt die und ist in Zittau verwurzelt.
Ja.
Wie ist denn der Weg, wenn man jemand aufsucht, so wie Sie das geschildert haben, bis er dann vielleicht doch sich einlässt auf eine Therapie, eine Zeit in so einer Einrichtung?
Also ich muss sagen, ich bin jetzt nicht mehr mit dieser Arbeit im engeren Sinne verbunden. Ich war viele Jahre im Vorstand von Comeback und natürlich dort auch, wenn ich eingeladen wurde als Seelsorger oder als Pastor vor Ort. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Aber wie war der Weg? Nicht so einfach. Wir wissen ja alle, wie das Gesundheitswesen in Deutschland funktioniert.
Und da braucht es dann auch die Hilfe der Behörden.
Genau, da braucht es also einen langen Atem mitunter, um Menschen erstmal dahin zu bekommen, dass sie diesen Entschluss auch fassen. Und dann all das in die Wege geleitet wird, in einer solchen Klinik aufgenommen zu werden. Comeback hat es insofern einfach gemacht, weil es da immer Menschen gab, die sagten, wir können auch neben diesen offiziellen Wegen mal einen Menschen aufnehmen, damit er überhaupt erstmal
rauskommt,
genau, im Grundsätzlichen geholfen bekommt. Also man hat da versucht, auch über das gesetzlich Mögliche hinaus Menschen zu begleiten und aufzunehmen.
Und dann eben Spenden finanziert.
Genau. Was natürlich heute, Comeback ist wirklich eine große Einrichtung, eine sehr spezialisierte Einrichtung und hat da schon vielen Menschen in die Freiheit von Sucht geholfen. Ja.
Sie selbst waren dann irgendwann einmal an dem Punkt, wo Sie sich gesagt haben, ich habe jetzt schon viel gelernt in meinem Leben, praktisch, aber auch theoretisch mit Ihrem Theologiestudium, aber ich würde gerne noch mehr lernen. Mhm. Und dann haben Sie in einer Zeit, wo Sie eine Familie mit 4 Kindern hatten, eine große Gemeinde in Dresden, auch noch studiert, und zwar in Amerika.
Ja.
Haben Sie das auf die Reihe gekriegt?
Gute Frage. Also da muss vieles zusammenpassen. Und ich danke auch meiner Familie, dass sie da viel Verständnis gezeigt hat. Ich habe von 2009 bis 2012 einen sogenannten Doctor of Ministry-Kurs besucht am Wesley Seminary in Washington D.C. Das war kein Daueraufenthalt dort 3 Jahre, sondern man musste mehrfach im Jahr dorthin reisen, Kurse besuchen und natürlich am Ende eine Dissertation schreiben. Grundsätzlich muss ich sagen, hat mich Theologie bis heute fasziniert und interessiert. Und ich halte es für unersetzlich, dass ein Pastor, eine Pastorin sich da auch ständig weiterschult und weiterbildet. Und ja, der Gegenstand meines Studiums dort war kirchliche Leitung anhand eines bestimmten Projektes.
Ein bisschen prophetisch.
Ja.
Also ich meine die Auswahl des
Bereichs. Ja, genau. Und da konnte ich gut anknüpfen an mein früheres Hobby, der Astronomie. Und das Thema ist ja auch, binde deinen Kern an einen Stern. Ich habe nämlich in meiner Arbeit astronomische Bezüge in der Bibel beleuchtet, das Ganze systematisch reflektiert und dann gefragt, wie kann ich das umsetzen, um genau Menschen heute mit diesem Dialog von Glaube und Naturwissenschaft den Glauben, das Evangelium nahezubringen.
Da würde ich jetzt erstmal einhaken wollen, ja, an diesem schönen Satz. Sie haben astronomische Bezüge in der Bibel beleuchtet. Der Laie denkt dann an den Stern von Bethlehem.
Unter anderem, ja. Es gibt aber auch andere Erzählungen in der Bibel vom Stillstand der Sonne und von der Erschaffung der Welt natürlich sonst auch, wo astronomische Bezüge ganz ausdrücklich in der Bibel vorkommen. Also der gestirnte Himmel war offenbar schon immer, auch in biblischer Zeit, ein Ort, wo man ins Nachdenken kam und das Staunen lernte.
Warum haben Sie das gemacht? Wollten Sie Gottes Fußspuren im Weltall entdecken?
Ja, im Hintergrund auch der Gedanke, wie bekomme ich denn das heutige wissenschaftliche Weltbild mit meinem Glauben zusammen? Im Rückblick war es ja in der DDR auch so, dass man das immer gegeneinander ausspielte. Also man sagte, wer wissenschaftlich denkt, ist ein vernünftig denkender Mensch, aber ein glaubender Mensch ist eben kein vernünftig denkender Mensch. Der glaubt irgendwas. Und das wollte mir noch nie so richtig in den Sinn. Und ich denke, der Sternhimmel ist so ein Ort, wo genau das, dieser Widerspruch nicht aufgelöst wird, aber doch in ein Staunen hineinführt, das deutlich macht, da gibt es doch mehr als nur uns kleine Menschen auf dieser Erde und die Machbarkeit, die wir uns dann oftmals anmaßen.
Sie haben selbst auch eine Sternwarte mit aufgebaut.
Richtig. In Dresden am Stadtrand gab es eine alte Universitätssternwarte, die am Verfallen war. Sie wurde mal genutzt, um Astrofotografie durchzuführen, aber als die Stadt natürlich größer und heller wurde, war das doch nicht mehr möglich, sodass sie also
Lichtsmog.
Genau, dahin siechte. Und da hat sich ein Verein gebildet, der diese Sternwarte wieder aufbaute. In diesem Verein waren Menschen aus unserer Dresdner Emmauskirche, aber auch andere, die sich da vor Ort engagieren wollten. Und so entstand dort ja diese Sternwarte neu. Wir bekamen ein Teleskop zur Leihe ausgeliehen und haben dort einen Dialog zwischen Glaube und Naturwissenschaft implementiert.
Also wenn ich mal auf einer so eine Sternwartenvorführung miterlebt habe, in Wien oder in Berlin oder in Kassel gibt es das auch, ja, bin ich immer am Ende ganz fasziniert und denke, oh, jetzt müssten wir eigentlich den Schöpfer all dieser Gestirne und auch unsere eigenen Erde anbeten. Es geschieht natürlich auf einer Museumssternwarte, nicht so öffentlich. Aber vielleicht können Sie uns so mit hineinnehmen, was für Empfindungen und Gefühle Sie haben, wenn Sie jetzt so eine betrachtende Schau gemacht haben und den Menschen versucht haben zu erklären, was jetzt die Geheimnisse des Weltalls sind, soweit wir das natürlich überhaupt erfassen können, ja, mit unserer kleinen Wissenschaft.
Also interessant war, dass sowohl Gläubige als auch Nichtgläubige oder andersgläubige Menschen immer in Staunen kamen. Also offenbar scheint der Sternenhimmel tatsächlich in uns etwas auszulösen, was sofort die Frage nach dem Woher, nach unserem Sein und wohin unseres Lebens stellt. Also da gab es gar keinen Unterschied. Ja, und dann auch die Erkenntnis, dass die Wunder um uns herum ja schon sind. Also man muss nicht an Gott glauben, erst wenn man die Naturgesetze außer Kraft gesetzt sieht, sondern das, was uns umgibt, dass es diese Welt überhaupt gibt, ist ein Wunder an sich. Und ich habe dann den Menschen erzählt, dass wir gerade mit 107.000 Stundenkilometern um die Sonne unterwegs sind, dass die Erde sich selber mit 1.600 Stundenkilometern um sich selber dreht und niemand merkt was, niemand wird durchgeschüttelt, dass wir also Riesenreisen unternehmen durchs All. Ich habe ihnen erzählt, dass tatsächlich etwas dran ist, was die Bibel sagt, dass der Mensch Staub sei, denn unser Körper besteht aus Elementen, der einer zweiten oder dritten Sonne entnommen sind. Also da müssen erst neben dem Wasserstoff, der zu Helium fusioniert wird, dann noch weitere schwere Elemente in einer weiteren Sonne entstehen, damit es uns überhaupt gibt. Das Eisen in unserem Blut oder der Kohlenstoff.
Was meinst du mit einer weiteren Sonne?
Dass das, was wir da am Himmel sehen als Sonne, schon die zweite oder dritte Sonne ist, die unser Leben hier auf der Erde erst ermöglicht. Ja. Und habe dann den Leuten gesagt, seht mal, die Geschichte des ganzen Universums ist eigentlich in uns. Also, dass es uns hier gibt, dass wir uns überhaupt begegnet sind, dass wir leben können auf diesem Planeten, ist also ein sagenhaftes Wunder und gar nicht für selbstverständlich zu nehmen.
Sie haben sich also mit dem Studium beschäftigt, Sie waren in der Gemeinde gefordert, Sie haben auf diese spirituelle Art Astronomie betrieben. Ja. Was waren denn jetzt so die Schwerpunkte oder was sind die Schwerpunkte Ihrer persönlichen Spiritualität, also Ihres Umgangs mit Gott?
Ja, es ist zum einen gerade die schon angeklungene Schöpfungsspiritualität. Ich bin also ein Mensch, der sehr gerne in der Natur unterwegs ist und der das in sich aufnimmt, was da tatsächlich kreucht und fleucht und lebt und Leben weitergibt. Aber auch die Offenbarung in Jesus Christus ist mir wichtig, dass es also einen Gott gibt, der Mensch geworden ist, der also ganz in diese Welt eingegangen ist, um all ihre Geschichte, ihr Leiden, aber auch ihr Leben in sich aufzunehmen, das hat mich immer wieder fasziniert. Ja. Und das ist auch so, ja, das ist so die Basis meines Glaubens.
Ich möchte jetzt noch auf die Kirche, der Sie dienen und zu der ich auch gehören darf, zu sprechen kommen. Die evangelisch-methodistische Kirche geht ja auf einen geistlichen Aufbruch zurück in England und dann in Amerika im 18. Jahrhundert. Ein anglikanischer Pfarrer und akademischer Lehrer namens John Wesley hat, angestoßen auch von der Herrnhuter Bewegung aus Sachsen, Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf, hat nicht unbedingt geplant, aber letztlich dazu beigetragen, dass diese Kirche ins Leben kam. Was ist denn aus Ihrer Sicht heute das Besondere an dieser Kirche? Sie wurde ja dann eine Freikirche und ist in Deutschland vielleicht eher eine kleine Kirche, wobei wir ja in einer Situation sind, dazu kommen wir gleich noch, dass die großen Kirchen auch kleiner werden. Aber ja, was ist das Besondere der evangelisch-methodistischen Kirche?
Also John Wesley hat immer wieder kundgetan, dass das Besondere an unserer Kirche das ist, dass sie nicht besonders ist. Sie will eigentlich nichts anderes als den ersten Glauben oder der ersten Christen leben und verkündigen. Und wenn man schon was Spezifisches heraussuchen wollte, ist es tatsächlich etwas, was letztlich heute auch allen Christen gemein ist. Nämlich ein gelebter Glaube, der sich nicht nur auf Worte und Bekenntnis beschränkt. Ein befreites Denken. Sein Grundsatz war immer denken und denken lassen. Und wir verstehen es auch so ein Stück als eine Kirche der Aufklärung. Und tätige Liebe. Und ja, das Letztere klang ja auch vor uns an. Ohne eine tätige Liebe werden wir heute keine Menschen erreichen.
Ja. Ja. Und was zur Zeit des Entstehens der wesleyanischen Bewegung ja gar nicht selbstverständlich war, also dass jeder Einzelne halt auch glaubt und für seinen Glauben zum Beispiel in der Schrift liest und betet, diese persönliche Dimension des Glaubens, das ist doch auch sehr typisch.
Genau,
für die
und
Kirche.
Und das in Kombination mit einem sozialen Engagement. Ich glaube, der Methodismus ist genau diese Fusion von einem sehr persönlichen Ergriffensein durch Jesus Christus, einer sehr persönlichen Nachfolge auch, in Verbindung mit der Frage, wie geht es der Gemeinschaft und was kann ich für die Gemeinschaft als Ganze auch tun.
Ich sagte gerade schon, die Situation der Kirchen in Westeuropa, und zwar aller Kirchen ist, oder fast aller Kirchen ist an vielen Stellen, sind da stark rückläufige Mitgliedszahlen. Das ist auch in der EMK so. Ja. Sie haben aber jetzt nach Ihrem Dienstantritt als erstes gesagt, Sie wollen nicht nur an Rückzug denken, sondern den Gemeinden und der Kirche insgesamt helfen, ihr Potenzial neu zu entdecken. Mhm. Was ist dieses Potenzial?
Ja, zum einen wollte ich damit sagen, wir haben den Rückgang der Glieder, den wir schon Jahrzehnte erleben, es sind ungefähr 1-3% jedes Jahr, so stark verinnerlicht, dass wir fast schon anderes nicht denken können. Also wir sind so vom Downsizing geprägt, dass wir eigentlich unser kirchliches Leben auch schon danach auch ausrichten. Und ich wollte sagen, mit meiner Bischofsbotschaft, liebe Schwestern und Brüder, das können wir jetzt nicht einfach ändern, weil wir die Lösungen hätten. Und trotzdem sagt uns das Evangelium auch anderes, nämlich dass der Geist Gottes überraschend wirkt und auch neue Aufbrüche schenken kann. Wo das genau geschehen wird und wie das geschehen wird, kann ich nicht sagen. Aber ich weiß, dass wir da wirklich einen überraschenden Gott haben, der manches auch aus unseren Händen nimmt und unserer Kontrolle entzieht und tatsächlich Dinge aufbrechen können, von denen wir heute noch nicht wissen.
Aber dass wir mit unserer Einstellung diesen Aufbruch, ähnlich wie Sie damals die Wende, nicht nur ersehnen, sondern vielleicht auch ein bisschen befördern können.
Richtig. Also wir sollten zumindest dafür offen sein und vorbereitet sein, in dem Sinne, dass wir das Gott zutrauen. Und nicht nur von Rückbau und Dezimierung her geprägt sind.
Die EMK schließt leider, muss vielen Gemeinden die Türen zuschließen, weil zu wenig aktive Mitglieder da sind und die Kosten nicht mehr getragen werden können. Das ist auch in Wetzlar passiert. Wie würden Sie die Alternativen beschreiben?
Also wir versuchen dem entgegenzusteuern durch Regionalisierungen, das geschieht ja allerorten, dass wir sagen, das verminderte Potenzial, die schwindenden Ressourcen müssen wir so gut nutzen, indem wir zusammengreifen, zusammenstehen, Synergien, also gemeinsame Dinge entwickeln, die uns ergänzen, sich gegenseitig. Das kann aber nicht das Einzige sein, sondern wir müssen tatsächlich auch Gemeinden neu gründen wieder. Menschen versuchen, mit dem Evangelium zu erreichen, indem wir tatsächlich hingehen an die Orte, wo sie sind. Und auch theologisch, denke ich, die Initiative ergreifen, um das Evangelium auf der Höhe der Zeit zu formulieren und den Menschen wieder nahe zu bringen, relevant zu machen. Und das halte ich für eine spannende Aufgabe, weil sie jenseits der Strukturen auch stattfindet oder stattfinden muss. Wir sind sehr stark beschäftigt damit, wie können wir die Einheiten neu einteilen und Gemeinden neu zuordnen. Auch die eigentliche Herausforderung in unserer Zeit ist, unseren Glauben neu zu formulieren und in einer Sprache den Menschen nahezubringen, die sie verstehen und die sie auch berührt.
Das ist jetzt eine kommunikative Herausforderung, wenn ich recht zugehört habe, aber nicht nur das.
Richtig. Also, wir haben ja tatsächlich auch Quantensprünge gemacht, wie Menschen heute in dieser technischen Welt leben, wie sie Wirklichkeit überhaupt wahrnehmen. Und ich glaube, all das ist in der Theologie noch nicht ganz angekommen, also in der Reflexion. Und da hilft der Dialog von Glaube und Naturwissenschaften, aber auch der Dialog zwischen Künsten und Glaube, um da wieder reinzukommen und Menschen die Liebe Gottes verständlich nahezubringen.
In der EMK, auch in Deutschland, gibt es nicht wenige Gemeinden von Christen, die aus anderen Ländern und Kontinenten kommen. Die haben ja noch eine etwas unverbrauchtere Art zu glauben. Können wir uns davon inspirieren lassen?
Auf alle Fälle. Ich freue mich sehr, dass in unseren Gemeinden immer mehr Menschen auch ankommen, die tatsächlich von außerhalb unseres Landes kommen. Und wir plötzlich spüren, dass Mission überhaupt keine Einbahnstraße mehr ist. Also unsere Weltmission ist mittlerweile so ausgerichtet, dass wir uns gegenseitig besuchen und bereichern.
Aber es gibt ja auch in Deutschland zum Beispiel, gibt es eine Reihe von Gemeinden mit Christen aus Ghana.
Genau.
Und die sind vielleicht erste, zweite, dritte Generation oder überhaupt erste, zweite Generation und haben damit einen anderen Zugang zum Evangelium als Leute, die, also Sie und ich ja nicht, aber schon seit vielen Generationen in der Kirche waren.
Ja, ja. Und da kommt es jetzt darauf an, dass es da auch Kontaktflächen gibt zwischen den bisherigen Gemeinden und diesen internationalen Gemeinden. Das ist manchmal auch ein Stück nebeneinander. Und da würde ich mir wünschen, dass wir uns dann auch gegenseitig befruchten.
Mhm. Und eine Einheit in der Vielfalt finden.
Genau, das ist auch was typisch Methodistisches, dass man verschiedener Meinung sein kann, aber dann hoffentlich auch in Jesus Christus, diesem Fundament, die Einheit wieder abbildet. Und das ist letztlich auch meine Kernaufgabe als Bischof. Das bischöfliche Amt ist das Amt, was die Einheit der Kirche verkörpern soll.
Der Hintergrund jetzt, die Situation, in der unsere Kirche ist, dass sie gerade eine große strukturelle Veränderung erlebt. Mhm. Für Sie ist es aber wichtig, nicht nur diese neuen Strukturen ins Leben zu bekommen, sondern die geistliche Dimension des Glaubens da auch neu hineinbringen.
Ja, auf alle Fälle. Und das habe ich in meiner ersten bischöflichen Botschaft mit dem Begriff der Hoffnung festgemacht. Für mich ist tatsächlich die Hoffnung ein Ausdruck des Glaubens, in dem Sinne, dass die Hoffnung mit Möglichkeiten rechnet, die Gott neu ins Werk setzen kann. Da muss ich einen Unterschied einführen, einen Blick auf den Begriff des Optimismus. Der Optimismus ist eigentlich eine Haltung, der sehr stark davon ausgeht, dass alles gut wird.
So Zweckoptimismus.
Genau. Das vertrete ich nicht, weil ich weiß, dass es auf dieser Welt sehr viel Elend gibt und eben nicht alles gut wird. Aber die Hoffnung, die rechnet tatsächlich mit dem Eingreifen Gottes und seines Geistes in der Weise, dass die neue Welt und die Vollendung noch nicht erschienen ist. Und sie möchte praktisch das, was Gott verspricht und verheißt in seinem Wort, ein Stück antizipieren, also sprich vorwegnehmen. Es ist ein Ausgestrecktsein auf die Zukunft Gottes hin. Ich habe vor kurzem ausgeführt, dass der Begriff Hoffnung im Althochdeutschen auf das Wort hüpfen zurückgeht. Und tatsächlich ist das etwas, was ich gern vermitteln will, dass man sehnsüchtig hüpft, dass man wirklich von Gott etwas erwartet, was noch nicht erschienen ist.
Sie haben seit 2017 sich noch an einer ganz anderen Stelle fordern lassen. Sie haben nämlich Religionsunterricht gegeben an berufsbildenden Schulen. Also in der Regel nicht Leute, die jetzt aus der EMK und anderen frommen Kreisen gekommen sind. Warum war diese Berufung für Sie wichtig?
Ich wollte tatsächlich entdecken, wie die junge Generation heute tickt. Und tatsächlich waren diese Religionsunterrichtsstunden, die von allen möglichen Jugendlichen besucht wurden, also sowohl Jugendlichen, die christlich sozialisiert waren, als auch andersgläubige Jugendliche, Muslimen zum Beispiel, oder auch nichtgläubigen Jugendlichen, also die aus agnostischen oder gar atheistischen Elternhäusern kamen. Und ich muss ehrlich sagen, mehr als was ich vermitteln konnte, habe ich gelernt. Weil dort kamen tatsächlich ja, die Fragen unmittelbar zum Glauben, zum Sinn des Lebens, aber auch, wie man als Jugendlicher in dieser Welt leben und bestehen kann. Derart geballt auf mich zu, dass mich das eigentlich ja, mehr beschenkt hat, als was ich da vielleicht geben konnte.
Aber das wäre auf jeden Fall eine Empfehlung für also Pfarrer machen das meistens sowieso, aber freikirchliche Pastoren ja nicht so regelmäßig, da irgendwie einen Weg zu suchen, um sich solchen Gesprächen zu stellen.
Ja, und es gab tatsächlich dann auch zusammen mit diesem Unterricht Seelsorgen und wir haben es auch außerhalb der Unterrichtszeit getroffen und kamen ins Gespräch. Das war eine sehr bereichernde Situation.
Jetzt nochmal ein bisschen allgemeiner gefasst. Ostdeutschland gehört weltweit zu den Regionen mit dem höchsten Anteil an Atheisten. Ich habe hier irgendwie eine Erinnerung von Leipzig, so eine Zahl von ungefähr 15%, die noch zu einer Kirche gehören. Aber die Religionssoziologen haben herausgefunden, wer im Osten evangelisch ist, der glaubt intensiver. Stimmen Sie dem zu?
Ich kann das zumindest nachvollziehen, dass das so ist, weil in einer solchen Gesellschaft natürlich der Traditionsabbruch so groß ist, dass man schon wissen muss, warum man für eine bestimmte Überzeugung steht. Und das ist der christliche Glaube. Und ich kann mir gut vorstellen, dass jemand, der da engagiert ist, der von Herzen Jesus Christus nachfolgt, das mit Überzeugung tut. Ja.
Was tun Sie jetzt, um als Bischof Antworten zu finden und auch zu formulieren auf Fragen, die Menschen von heute, junge Menschen auch im 21. Jahrhundert, beschäftigt?
Also das Erste ist schon mal, dass es heute aufgrund der komplexen Lage nicht einen Menschen gibt, auch keinen Bischof, der jetzt Antworten formuliert. Ich weiß, und das ist auch eine Frucht unserer methodistischen Tradition, dass es so etwas gibt wie Holy Conferencing, also ein heiliges Zusammenkommen. Ich würde sagen, ich bringe einfach Menschen zueinander, die über den Glauben sprechen und ihre unterschiedlichen Sichtweisen und Ideen dazu ja, ins Gespräch bringen und dann vielleicht zu einem Ergebnis kommen, das helfen kann, diesen Glauben zu vermitteln.
Also die Menschen zusammenzubringen, ja. Die Beziehung herzustellen und dann eben auch, wo es individuell gewünscht ist, herzlich einzuladen,
genau,
zum Glauben.
Ja. Und die eigene spirituelle Praxis, aber auch die theologische Weiterbildung ist da auch ein wichtiger Punkt. Also dass man nicht stehen bleibt bei irgendwelchen eigenen Erfahrungen und den Kontexten, die man selber kennt, sondern diesen Horizont sich immer weiten lässt und auch neu in die Reflexion bringt.
Also die jungen Leute von heute, die ja fast ihre Enkelkinder sein könnten,
ja,
stellen sich jetzt nicht auf die gleiche Art und Weise diesen existenziellen Fragen, wie Sie das gemacht haben.
Oder ja, doch? Sie tun es vielleicht auf ihre oder andere Art und Weise. Ja. Das ist ja auch eine Einsicht, dass wir merken, selbst in einem solch stark säkularisierten Landstrich wie den Osten Deutschlands, dass die Menschen ja doch beschäftigt sind mit der Frage nach dem Sinn und nach dem Halt und nach dem Trost und nach dem Frieden und was es alles gibt.
Woher komme ich, wohin gehe ich?
Richtig. Ja. Sie formulieren es vielleicht anders, nicht religiös, aber die Fragen an sich sind da.
Ich habe einen Fehler gemacht, wie werde ich das wieder los?
Zum Beispiel, ja. Und der Schmerz oder mein Schmerz geht eher dahin, warum finden Sie die Antworten heutzutage nicht so sehr in den Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften, sondern tragen sich entweder selber damit herum oder suchen woanders. Ja. Und da muss eigentlich unser...
Oder steigen aus.
Oder verzweifeln oder was immer. Da muss eigentlich unser Suchen wieder hingehen, unser Sehen, dass wir dieses Fragen und Sehen aufgreifen und ja, in die christliche Hoffnung hineinverwandeln lassen.
Ja, Sie haben erzählt aus Ihrem Leben, von Ihrem Glauben, auch von Ihren Hobbys, wie zum Beispiel das Sterngucken, die Astronomie. Und ich möchte jetzt nochmal auf das Zitat des anderen Hobbyastronomen zurückkommen, mit dem ich auch das Gespräch eröffnet habe. Ja. Binde deinen Karren an einen Stern, Leonardo da Vinci war das. Was könnte denn der Stern sein, an dem Sie gerne Ihre Kirche, der Sie dienen, festmachen wollen?
Also an sich ist dieser Stern Gott selber und Jesus Christus, nach meiner Auffassung. Wenn man es allgemeiner ausdrücken will, ist es so, dass ich denke, wir können das Leben hier auf dieser Welt als Individuen, aber auch als Gesellschaft nur bewältigen, wenn wir etwas finden und haben, was über uns hinausgeht. Und woran wir glauben, um tatsächlich das Leben hier auf dieser Welt, auf dieser Erde zu bestehen. Und wo uns dieser abhanden kommt, wo wir diesen Stern nicht haben, an dem wir unseren Karren festmachen, ja, da irren wir meist umher.
In der Botschaft zum Pfingstfest haben Sie empfohlen, nach dem Heiligen Geist Ausschau zu halten, der uns unterbricht und neu ausrichtet. Wir haben das auch schon berührt. Aber jetzt noch einmal zum Zusammenbinden am Ende. Was erwarten Sie sich vom Wirken des Heiligen Geistes?
Also ich erwarte mir, dass die Menschen tatsächlich von Hoffnung beschenkt werden. Von einer tiefen Hoffnung, dass Gott ihr Leben begleitet und verändern kann, persönlich. Dass dieser Geist ein befriedender Geist ist, der immer wieder auch in Konflikten und Situationen, die scheinbar ausweglos sind, ja, etwas hineingeben kann, was plötzlich diese Konflikte löst und in eine höhere Einheit münden lässt. Und für die Kirche hoffe ich ja, dass sie wächst und gedeiht, nicht immer zahlenmäßig, aber auch doch so, dass sie ihren Glauben vertiefen kann und überzeugend leben kann.
Ganz herzlichen Dank. Hm? Im Studio von ERF Plus war Bischof Werner Philipp aus Frankfurt. Vielen Dank für Ihren Besuch im ERF und wir wünschen Ihnen Gottes Segen und Gnade für den Dienst in der evangelisch-methodistischen Kirche und auch darüber hinaus.
Dankeschön. Ich habe mich sehr gefreut, heute bei Ihnen zu sein.
Sie können diese Sendung noch einmal nachhören, und zwar in der Audiothek unter erfplus.de. Technisch betreut wurde sie von Christoph Offermann. Das Gespräch hat Ingrid Heinzelmeier geführt und wir alle sagen Gott befohlen und auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Das Gespräch. Weitere Informationen sowie mögliche Downloads zu dieser Sendung finden Sie auf erfplus.de. Hören Sie uns auch über die ERF Plus App oder im Digitalradio DAB+. ERF Plus.